Podcast-Folge 42, die letzte in diesem Jahr mit Michael Riersch im Fight Report Nummer 10. Herzlich willkommen.
Hallo Silvana.
Wie geht's da?
Ich kann nicht klagen.
Ja?
Das Jahr hat schlecht begonnen und es geht richtig gut zu Ende.
Echt? Erzähl uns mehr. Wir möchten ein paar
schöne Geschichten. Ja, was ist im Leben eines Kämpfers wichtig? Ich habe jetzt gute Fights am Horizont, ich bin unverletzt und ich bin nicht zu schwer. Mein Gewicht passt.
Und das zur Weihnachtszeit?
Ja, ja. Wobei ich bin ja quasi gottlos und feiere Weihnachten schon seit Jahren nur noch so alibi-mäßig.
Gehst du dann mit Scheuklappen vor die Kekse davon?
Nein, schau, vegane Kekse gibt es nur, wenn du sie extra kaufst oder extra machst.
Ich habe gemacht vegane Kekse.
Ja, das will ich gar nicht hören.
Ich hätte sie mitnehmen können. Oh,
nein, deswegen eben schon. Man muss sich ja bei all diesen Dingen fragen, die muss man in sein Leben holen oder zulassen, dass sie in sein Leben kommen.
Zu spät.
Ja, ich bin so schon nicht so ein Süßer. Ich bin mehr so ein pikant viel Esser.
Oh ja.
Süßer bin ich nicht immun dagegen, aber es ist nicht so schlimm.
Sei froh. Das ist eh nicht gesund, zu viel Zucker.
Nein, nicht gern.
Ich habe es jetzt gemerkt. Also ich freue mich wieder sehr aufs Gym.
Wenn es jemals wieder ein Gym gibt.
Ja, schauen wir mal. Wird arg, ha? Alle scheißen sich an. Omnicron.
Lass uns nicht darüber
reden. Ja. Es wird auch Spaß im Jänner. Aber wir sind optimistisch. Ich hoffe, das Gym macht auf. Ich hoffe, ich darf endlich wieder rein und trainieren und alles wird gut.
Ich glaube, du darfst jetzt eh trainieren, halt nur ohne Körperkontakt.
Ja, aber das ist ja dann, was wie Styleboxen gehen ohne Körperkontakt. Da kann ich gleich daheim bleiben.
Das ist ein Argument.
Ja.
Das Schattenboxen kannst du
doch. Kann ich daheim auch. Und ja. Mache ich aber nicht.
Aber Sandsack vielleicht oder ein bisschen.
Ja, Sandsack wäre okay.
So einen großen Spiegel wie im Gym hast du zu Hause auch
nicht.
Oh,
das stimmt. Der Spiegel, der geht mir schon ab. Ja. Na, arg. Aber du darfst ja trainieren im Gegensatz zu uns.
Ich darf zum Glück trainieren, ja. Aber ist natürlich auch nicht voll.
Ja.
Aber ja, wir sind am Arbeiten.
Und nicht nur ihr. Wir haben ja einige Kampfveranstaltungen gehabt in dem Monat, wo ich wirklich, ja, da fallen mir wieder mal die Augen aus dem Kopf, wenn ich sehe, wie viele Fans dort waren. Das war irre, oder? Die Halle war voll bei die beide UFC Fight Night und UFC 269, die wir uns anschauen werden.
Ah, es ist wild, das zu sehen, ja.
Das war echt irre, oder?
Für unsere Verhältnisse.
Ja.
Ich weiß auch nicht, ob die 2G-Regel dort eingehalten wird, Silvana.
Never.
In Nevada.
Also nicht so. Nevada eher nicht, na.
Ja, trotzdem leben die Menschen irgendwie.
Ja. Ja. Du, bevor wir über unsere Kämpfe sprechen, auf die ich mich schon sehr frei, weil da haben wir einige Highlights dabei gehabt.
Oh ja.
Müssen wir über anderes Highlight sprechen. Wir haben ja richtig geile Nachrichten gekriegt. Alexander Rakic haben es jetzt endlich einen Kampf fixiert gegen Jan Blachowicz. Und was haben sie gesagt? 26. März wird das in Columbus, wenn ich richtig das noch in Erinnerung habe. Und ebenso auf der Karte Ngannou gegen Rosenstreich.
Hätte der nicht gegen Garnier kämpfen sollen?
Anscheinend, aber das haben sie jetzt geändert. Also richtig, richtig fett.
Okay.
Das ist jetzt UFC Fight Night. Bin echt schon gespannt, wie das wird. Vor allem, weil, ich weiß nicht, mir die Gegner vom Alex jedes Mal dasselbe. Es ist, haben wir schon mal drüber geredet, echt der Wahnsinn, weil das sind Legenden, die du früher schon immer geschaut hast und jetzt auf einmal kämpft jemand aus Österreich gegen so jemanden.
Der war gerade Champion, Blachowicz.
Eben.
Darf man nicht vergessen. Der hat einen super Run hinter sich.
Ja.
Das ist eine große Aufgabe.
Wird arg. Bin schon gespannt. Starten wir mit unseren Kämpfen.
4. Dezember.
Du hast die sicher. Mir hat man die gar nicht so richtig angeschaut, 4. Dezember. Hauptkampf natürlich, aber Rest nicht. Mit welchem willst du starten?
Ich muss dir gestehen, ich habe auch nur die Maincard geschaut. Jedes Mal, wenn wir das, muss ich dieses Thema machen, bin ja auch Kämpfer, nicht an auf dem Level und möchte auch irgendwie, dass Leute das schauen. Aber man schaut dann doch nur die Maincard.
Ja.
Also, ich darf Leuten, wenn sie meine Kämpfe nicht sehen, auch gar keinen Vorwurf machen. Innerlich, weil man macht es dann nicht selbst genauso. Ja, starten mit Main Events sogar, oder?
Definitiv.
Ja.
Wen haben wir denn da gehabt? Rob Font gegen José Aldo.
Ja.
Aldo wieder mal, ha?
Wahnsinn, in Bantamweight. Ich glaube, Aldo ist der Einzige, an den ich mich jetzt erinnern kann, der im Alter eine Klasse runtergegangen ist. Und es läuft gut für ihn. Normalerweise wird man ja schwerer und fetter, wenn man älter wird. Deswegen wird's, also die meisten gehen im Laufe ihrer Karriere halt hoch in der Gewichtsklasse. Und der Aldo hat ja früher schon einen schweren Cut auf Featherweight gehabt. Mhm. Da hätte ich nie gedacht, dass das auf Bantamweight für ihn gut läuft, aber es läuft für ihn. Kann man gar nicht sagen.
Voll arg. 5 Runden via Decision.
Ich nenne es Decision.
Hast du das Gefühl, dass er sich verbessert jetzt eigentlich noch oder ist es so ein konstantes Level bei Aldo?
Ja. Ich habe schon sogar das Gefühl, dass er irgendwie, also ich glaube, der hat einiges umgestellt. Auch sicher, um das Gewicht erreichen zu können. Also das ist schon eine Lebensstilveränderung. Mhm. Gerade in dem Alter, wenn du, also ich glaube, er ist ein bisschen jünger als ich, aber es ist schon ein Kämpfer, ist es ein Alter. Und was mich beim Alter so beeindruckt, ist einfach, wie er ist so gefasst. Mhm. Man sieht richtig, auch wenn er getroffen wird, der lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen. Der ist da drinnen wirklich zu Hause in diesem Cage. Und bei dem Kampf hat man auch einfach gesehen, wenn der ist technisch so sauber und auch so athletisch immer noch, wenn der trifft, das hinterlässt einfach Spuren. Also mit Aldo traden läuft absolut nicht gut für die Jungs. Ja.
Und der war ja, wie man so schön sagt, in Deep Waters. Also der hat ja alles schon erlebt. So in erster Runde schnell ausgeot worden gegen Conor McGregor. Also das gibt ja nichts mehr, das ihn wirklich überraschen könnte, oder?
Bitterer als das wird in seiner Kampfkarriere nichts mehr werden. Na, als eben. Verbal gepeinigt zu werden von dem.
Von dem sowieso, von dem
Und dann.
Und dann auch noch so verlieren. Also der hat alles erlebt. Kein Wunder, dass er so gechillt ist, oder?
Ja, ich habe ihn auch immer sympathisch gefunden. Er hat auch immer gesagt, sozusagen, er ist in dem Game, weil er es liebt. Mhm. Und er hat sich auch nie fürs Geld kompromittieren lassen. Er hat immer seinen Weg durchgezogen. Und er macht es immer noch. Und man muss sagen, es war jetzt sein dritter Win in Folge. Mhm. Ich bin nicht sicher, ob er Piotr Jan schlagen kann.
Na, das glaube ich.
Aber vielleicht sehen wir es nochmal. Und wer weiß, wir haben jetzt schon... Wir haben jetzt mittlerweile bald jede Woche Sachen gesehen, wo wir uns gedacht haben, das kann nicht passieren, das wird nicht passieren.
Da hast du wohl recht, aber ganz ehrlich, gegen Jan, nie.
Du darfst nie vergessen, die Götter des MMA, die wollen einfach Chaos sehen. Immer wenn wir glauben, es kann nicht passieren, dann musst du eigentlich schon darauf wetten, dass es passiert.
Ja, das Wochenende, was wir da gehabt haben, das war ja es hat unsere Welt wieder mal zerstört.
Bestes Beispiel, Sivana. Ja. Auf derselben Karte noch ein Lightweight-Kampf. Mit einem sehr seltenen und spektakulären Finish.
Okay.
Gedrehter Hakentritt von Rafael Fiziev gegen Brad Riddell. Guter Kampf, also insgesamt guter Kampf. Ist vor allem wirklich sehenswert für das K.O. Sieht man nicht oft und das war nicht so ein TKO, wo der Schiedsrichter überlegt oder wo man auch als Zuschauer sich überlegt, ist der noch da? Das war so richtig Ferse, Seite vom Kopf, Lichter sind aus, niemand ist zu Hause.
Ja.
Ich glaube, Herb Dean war Schiedsrichter. Auch Herb hat nicht überlegt. Er hat gewusst, okay, das Ding ist gelaufen. Wer das nicht gesehen hat, schaut sich, das ist auch ein kurzes Vergnügen. Also ich glaube, es war in der dritten Runde. Aber der Kampf ist sehr kurzweilig.
Ja.
Die beiden haben sich auch nichts geschenkt. Zwei gute Striker, die einfach auch nicht so vorsichtig gekämpft haben.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du so mit Schwung an Kick mit der Ferse irgendwie auf der Gesicht, keine Ahnung, das noch wegstecken kannst, oder? Ich meine, das vor allem da bei der Schläfe, da auf der Seite, das ist doch.
Ich glaube, wenn du so getroffen wirst von einem High-Kick oder so einem gedrehten Hakentritt, dann ist es egal, wie gut dein Kinn ist, ist egal, wie fit du bist. Ich glaube nicht, dass es Menschen möglich ist, den zu nehmen. Ja. Also nicht den der Riddell da bekommen hat. Ich glaube, da steht, also. No.
Ja.
Es gibt sicher irgendjemanden, der das auch aushält, aber.
Aber dann hast du keine Nerven mehr dort, oder? Und du spielst wahrscheinlich gar nichts mehr. Weil das...
Die Zuhörer und Zuhörerinnen mögen sich das K.O. anschauen und das und dir eine Stellungnahme per E-Mail schreiben, schwierig.
Ja.
Schwierig, da ist schon sehr viel Wucht dahinter.
Bitte nicht ausprobieren haben.
Nicht ausprobieren?
Vom Schlafen gehen wir kurz...
Der Geist der Wissenschaft, Sivana. Man kann nicht alles glauben, was man hört. Man muss auch einfach.
Ja.
Also diejenigen, die einen guten gedrehten Hakentritt ausführen können, probiert es aus.
Er schickt uns ein Video.
Ja. Nehmt den Freund von euch, den ihr glaubt, der den härtesten Schädel hat, und stellt ihn hin und sagt, man soll die Augen zumachen.
Ich bin gespannt, ob wir ein Video kriegen.
Oder anzeigen.
Oh Gott.
Ja, und auch noch auf der Karte, ebenfalls im Lightweight, ein ja, ein Favorite von uns beiden,
ja,
der Clay Guida, hat gekämpft gegen den Leo Santos. Die beiden haben zusammen über 80 Jahre in den Oktagon gebracht. Clay Guida habe ich nachgeschaut, seit 2003 als Profi aktiv.
Ja.
Also in einem, also die durchschnittliche Lebensdauer eines MMA-Profis ist 9 Jahre,
ja,
statistisch. Und der hat das jetzt schon mehr als verdoppelt. Beeindruckend. Und extrem. Man muss ehrlich sagen, man hat den beiden das Alter absolut nicht angesehen.
Okay.
Es war wirklich ein schneller Kampf, ein harter Kampf. Leo Santos ist auch wirklich nicht irgendeiner. Der hat doch auf der Karte, wo Alex gegen Manuva gekämpft hat, hat der auch ein super Match gehabt. Habe ich ihn live gesehen. Ja, Clay Guida hat am Ende mit Submission gewonnen, obwohl Santos auch ein Bodenspezialist ist.
Ja.
Aber das ist MMA. Ist auch wirklich, also wer auf alte Männer steht und auf Winde, auch ein bisschen grappling-lastige Kämpfe, der kann sich das zu Gemüte führen. Der Stil von Guida ist auch ein Phänomen. Ich glaube, der kann auch nur so lange so gut kämpfen, weil er einfach nicht clean getroffen wird oder ganz selten.
Ja.
Bewegt sich einfach die ganze Zeit. Weiß nicht, wo die Energie hernimmt.
Vor allem mit dem Alter.
Das so viel Energie hat die nicht mal als Kind, wie der als mit 40 hat. Also.
Er ist traurig. Aber ja. UFC 269, ja?
Ja, die große.
Ja, ich kann es gar nicht erwarten. Ich wollte nur alles überspringen, damit wir direkt darüber reden können. Das war eigentlich ein Highlight nach dem anderen, oder?
Ja, auf der Karte. Du weißt schon, wenn Dominic Cruz auf der anderen Karte kämpft gegen Pedro Munhoz, dass da einiges sonst noch passiert.
Ja. Wie hat er sich geschlagen?
Der Dominator? Ja, erstens, für die, die es nicht mitbekommen haben, die sollen mal schauen, der Dominic Cruz hat ein bisschen die Schnauze voll gehabt, auch vom DC, also von seinem Co-Kommentator. Ich hoffe, dass du das nicht eines Tages mit mir auch machst. Weil er gesagt hat, DC, du bist eigentlich immer unvorbereitet und dein Commentary ist schlampig. Und dann hat der DC so versucht, das ein bisschen abzuwiegeln, Nachbarn, sie wollten so drüber reden. Und der Cruz hat aber einfach gesagt, nein, schau, es ist eh okay, ich mach dich trotzdem. Du machst deinen Job nicht, die Schiedsrichter machen ihren Job nicht, die Coaches. Also er hat einfach so, er hat das Business ein bisschen geroastet.
Ja.
Ja, ich bin nicht sicher, ob wie Unrecht er hat an mancher Stelle. Also er nimmt die Arbeit und das Kämpfen sehr ernst. Ich weiß nicht, ob die anderen auch so noch dafür brennen wie er. Es war vielleicht aber nicht der geschickteste Move, den Leuten so offen aufzutischen. Also vielleicht an die jungen ZuhörerInnen da draußen. Manchmal auch, wenn ihr völlig recht habt und dem, was ihr sagt, überlegt euch, ob das Publikum bereit ist, es zu hören.
Okay. Na, ja. Eigentlich, da war doch eh wieder so eine Kontroverse mit Herb Dean, oder? Er hat irgendwann.
Genau, er hat den Herb ja auch geroastet. Also
genau.
Er hat es wirklich allen besorgt.
Was war das nochmal für ein Kampf, den er da abgebrochen hat, wo eigentlich viele gesagt haben, na, das hätten sie noch laufen lassen können?
Ich weiß nicht, welchen du meinst.
Ja, nicht. Ich habe mich jetzt die ganze Zeit überlegt, aber ja, uns fällt sicher zum Schluss wieder ein, was das für einer war. Weil das weiß ich, da hat es ziemlich viel Shitstorm gegeben, wo ich nicht weiß, ob das nicht unberechtigt war.
Es kann ja sein, dass es auch der Dominator war.
Mhm.
Dominator, es wird uns auf der Karte noch zweimal begegnen. Er hat auch die erste Runde, also er hat 2-1 Unanimous Decision dann gewonnen, verdient aus meiner Sicht. Hat aber die erste Runde auch ein bisschen verschenkt, weil er sich in einem nicht komplett einen Brawl reinziehen hat lassen, aber schon ein bisschen zu viel getradet hat. Und hat dann sich besonnen und die zweite, dritte Runde schlauer gekämpft. Und das Ding so auch nach Hause geholt. Ja, das ist die Brawlerei. Das Problem ist, wenn man getroffen wird, da wird man risikofreudiger und dümmer. Und der Trainer schreit verzweifelt, bleibt diszipliniert, nimmt die Hände hoch, bleibt beim Plan.
Und du hörst es
nicht. Aber man denkt sich eigentlich nur noch, muss zurückschlagen, muss auch treffen.
Da haben wir aber mehrere gehabt auf der Karte, die so gekämpft haben.
Das ist aber für niemanden gut ausgegangen.
Nein, eh nicht.
Weil es ist, wenn, Brawlen, auch wenn man einen Vorteil gerade hat oder dem anderen grundsätzlich überlegen ist, ist es halt ein Münzwurf.
Ja.
Natürlich, wenn jemand besser brawlen kann als jemand anderes, ist es halt vielleicht 60-40 oder 55-45. Aber man spielt da schon, man lebt durch das Schwert und man stirbt dann auch durch das Schwert.
Außer vielleicht Sean O'Malley, der hat schon wieder gewonnen mit einer Orgenprüglerei. Das war wirklich.
Ja, den habe ich aus Protest nicht geschaut, weil mir ist seine Frisur zu sehr ankotzt.
Ja, die Frisur war hardcore. Das war. Ich weiß nicht, was will er damit sagen?
Ich glaube, er will einfach einzigartig sein und herausstechen.
Ja, das schafft er.
ich gönne ihm den Fame, ich gönne ihm den Hype, aber es tut mir, ich kriege Augenkrebs, wenn ich das zu lang sehe. Es ist wirklich.
Aber der Mal war so schön, so hell lila mit ein bisschen anderen bunten Zeug drinnen. Also es war weniger bunt als für normal. Also es war so Cremefarben und nicht so Neon-Orge-Farben.
Ja, nein. Danke für diese ausgiebige Farbanalyse. Ich kann, es hat einfach nur scheiße ausgeschaut. Und zwar so, dass es mich wirklich, es ist mir grundsätzlich wurscht, was für eine Frisur ein anderer Mann hat.
Ja.
Auch ein Kämpfer. Aber das war so grob scheiße. Das habe ich nicht ausgehalten. Bei der Abwage habe ich mir schon gedacht, bitte schau, was machst du, was tust du?
Aber vielleicht lenkt es die Gegner ab, weil er fährt recht gut damit.
Ja, der kann nicht kämpfen. Der muss natürlich seine Brand irgendwie pushen und ja.
Das macht er.
Er wird damit leben können, dass wir seine Frisur scheiße finden. Ja. Aber Bro, bitte.
Der wird auch kiffen und sich gut fühlen und das ist scheißegal, was er
sagen. Ja, aber das kann man auch machen, wenn man eine gescheite Frisur hat.
Nennst du deine Frisur eine gescheite Frisur?
Die Glatze ist einfach die Frisur des klugen Mannes mit Erfahrung.
Okay.
Wenn man Haare hinter sich hat, man kann nicht mehr zurück. Also.
Du, aber eine andere Orge-Wirtshausschlägerei, die wir wieder mal gesehen haben. Kai, Kara Franz gegen Cody Garbrandt. Das war wieder mal Orges TKO.
Stichwort Brawlen, gell?
Bleiben wir gleich dabei. Cody Garbrandt. Eigentlich finde ich den Typ total cool, weil er ist so ein richtiger Vollidiot einfach und lustig und er scheißt sich überhaupt nichts, aber er scheißt sich manchmal zu wenig, wo ich mir echt denke, das kann's nicht sein, oder? Wie? Du gehst in einen Kampf rein, so wie er, provoziert hardcore, ist ihm scheißegal alles, er lässt sich schlagen, damit er gut drauf ist und dann ist er aber so in ein Loch drinnen, habe ich das Gefühl, so in einem Tunnel, das er einfach nur noch fetzen will und kriegt gar nicht mit, dass er seine Hände nicht oben hat, oder?
Ja, das war sein Flyweight-Debüt.
Ja, super Debüt.
Ja, hat eh gut begonnen.
Ja, ey. War spannend am Anfang, ja.
Vielleicht hat er auch einfach zu viel Spaß beim Kämpfen.
Ja.
Es muss schon ein bisschen Business auch bleiben. Und der kämpft in seinem Rausch dort. Das Problem ist,
ja,
wenn man mal beginnt, K.O. zu gehen, manche Leute halten es für einen Mythos, man sieht es aber schon immer wieder, wenn dein Gehirn mal weiß, okay, wenn ich jetzt einfach bewusstlos werde, dann hört die ganze Scheiße hier auf, weil das Gehirn hat gar nicht so viel Lust auf die Kämpferei normalerweise. Und dann macht es einfach immer schneller, immer öfter. Und die Frage ist immer, ist es das Kinn oder ist es die Defense? Weil ehrlich gesagt, wenn du oder ich so getroffen werden, sind wir wahrscheinlich auch im Eimer.
Oh ja, locker. Also ich zumindest, ja.
Ja, ich habe auch einen harten Kopf, aber es gibt Treffer, da, egal wie hart man ist, da geht man einfach weg. Also,
ja.
Die Arme ist sozusagen on the button.
Ja, genau.
Und da gibt es kein Hartsein. Wenn man da getroffen wird, ist man weg. Und die Frage ist, inwiefern das jetzt bei ihm eine Frage des Kinns ist oder ob es so sagst, einfach vergisst, dass die Hände ab und zu oben sein sollten.
Das ist so irre, du siehst den Kämpfen. Und selbst wie er dann noch am Boden war und eh schon vorbei war, der wollte sofort wieder aufstehen und weiterkämpfen. Du hast es richtig gemerkt. Es ist ihm egal, wie es ihm geht, was in seinem Hirn passiert. Das ist ihm wurscht.
Ja, der Trevor Whitman hat das auch schon gesagt. Das habe ich selbst auch bei mir beobachtet. Und das kennt jeder aus dem Sparring oder auch vom Kämpfen. Wenn du getroffen wirst, du hast weniger Angst, du wirst risikobereiter und du willst dich einfach schlagen, weil auch ein bisschen deine höheren Denkfunktionen, die sitzen hauptsächlich so vorne, Schläfen, Hirngegend, und wenn du getroffen wirst, das wird halt alles immer weniger. Das heißt, du bekommst einfach immer mehr Bock, dich zu fetzen und hast immer weniger Angst und denkst dir, scheiß drauf.
Ja, macht eh Sinn.
Deswegen ist zum Körper getroffen werden noch viel schlimmer, weil das nimmt dir die Seele.
Oh, ja.
Am Kopf geschlagen werden, außer natürlich, es bricht dir Knochen im Gesicht oder du bist schon super erschöpft oder so, dann ist das alles nicht so chillig. Aber solange du noch gut im Saft bist und du getroffen bist, denkst du, ja, okay, dann schlagen wir uns halt.
Ja.
Was blöd ist, wenn dein Plan eigentlich war, was anderes zu machen.
Aber ich habe das Gefühl, der hat nie einen Plan. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass er jemals davon gehört hat, dass man sich nicht treffen lassen soll. Dass das Ziel ist, nicht getroffen zu werden. Das ist doch eigentlich bei den meisten ein Ziel, dass man nicht kassiert.
Ich bin sicher, dass seine Trainer ihm Sachen dazu sagen. Sowohl vor dem Kampf als während der Runden. Ich kann mir nur vorstellen, dass es das einfach vergisst. So wie du vorher gehört hast, der hat dann einfach zu viel Spaß dabei oder macht seine Show oder ist dann in seinem Rausch drin und dann
Der hört sicher nicht einmal zu. Ich würde gerne wissen, was in seinem Kopf da vorgeht in so einem Kampf. Was er sich denkt, was er zu sich selbst sagt, was er über den Gegner schimpft.
Das ist aber auch zum Beispiel, wenn, weil wir vorher über José Aldo geredet haben, da hat seine Ecke gesagt zwischen den Runden, hey, wir brauchen die Leckicks wieder. Mhm. Boom, Aldo geht raus und macht diese Leckicks und es hat auch richtig viel für den Kampf gebracht. Und dann gibt es Athleten, denen sagt der Trainer, hey, mach dieses, mach jenes und sie können es nicht umsetzen. Das ist natürlich auch, das kann schon noch viel dazu beitragen, dass der Gameplan hält oder nicht hält.
Aber wie viel sagt das jetzt aus über den Fight-IQ von einer Person?
Naja, Fight-IQ ist so ein bisschen eine Sache, die von der man oft redet, aber wo niemand, glaube ich, ganz klar ist, was gemeint ist.
Ja. Ich möchte jetzt sagen, sein IQ, weil wir kennen Cody Garbrandt.
Ja, ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich stimme
deswegen
dir zu.
Deswegen sage
ich
lieber Fight IQ, in der Hoffnung, dass der ein bisschen höher ist. Was super gemein ist, aber...
Ich kenne auch Kämpfer, ehrlich gesagt, die sagen bewusst, hey, sie wollen nicht zu viel Taktik, sie wollen einfach da reingehen und Spaß haben und das intuitiv machen. Mhm. Hat auch was für sich. Zu viel Nachdenken ist beim Kämpfen nicht förderlich.
Ja.
Aber ich glaube gar nicht, das ist ein bisschen zu wenig.
Ja.
Also... Ja, Cody.
Ja, vor allem, das ist so ein Fehler, den hat er im letzten Kampf auch schon gemacht. Das war einfach so ein Déjà-vu. Und da frage ich mich dann manchmal, wenn du darfst es einmal machen, es darf da von mir auch zweites Mal passieren, aber du musst doch eigentlich dann wissen, hey, ich war schon einmal in der Situation, ich mache jetzt nicht nochmal den gleichen Fehler. Er hat es gleich wieder gemacht, genau das Gleiche. Und was haben wir gesehen, wo wir gerade davon noch besprochen haben, er war drinnen, ist getroffen worden und was ist... Bevor er die Hände aufgibt, sagt er noch, ja, komm her, gib mir nur eine.
Deutet ihm, hey, komm, ja, und Cara Franz hat ihm einfach noch eine gegeben, aber die hat er nicht gebraucht.
Nein. Und ich denke mir so, warum? Du musst doch wissen, das war schon einmal so, du weißt, wie es ausgegangen ist, warum machst du es schon wieder so?
Wobei man natürlich auch sagen muss, kämpfen, das heißt ja Mixed Martial Arts, also das ist schon noch... Wir sind schon Künstler, auch wenn wir oft sehr dumme Künstler sind.
Ja, und manche malen halt immer das Gleiche.
An irgendeinem Punkt ist schon, was man im Käfig macht, auch einfach ein Ausdruck deiner Persönlichkeit.
Ja.
Und wenn Codys Persönlichkeit ist, einfach YOLO keinen Fick zu geben, dann kann ihm der Trainer 7-mal sagen, hey, komm, gib die Hände rauf, brawl nicht, 1, 2, 3, hier, Abdruck, boom. Wenn in seiner Seele das einfach nicht ist und dann...
Ja, aber das ist so schade, weil du siehst so einen guten Kämpfer mit so viel Talent und du weißt, du kenntest aus dem, was Gescheites machen, naja, verkackt es Vollgas.
Das, also der, aus dem hätte alles werden können.
Ja.
Also der war ist ja nicht so, der kämpft doch auf einem hohen Level, wir wollen jetzt nicht runter machen, aber es ist schade, weil ich glaube, das Potenzial wird nicht voll genutzt.
Sowieso
nicht. Der Handspeed, den er hatte und auch diese Bad Intentions, das sind beeindruckend. Wurscht, ob jetzt hier Bantam oder Fliegengewicht.
Ja.
Hätte ich mir auch mehr erhofft. Ich meine, ich bin City Kickboxing Fan.
Ja.
Also ich gönn's dem Kai Cara Franz auch sehr. Aber es ist bitter zu sehen, wie der Cody ist. Genauso wie du gesagt hast, nämlich wenn du mehrmals am selben scheiterst, das ist immer auch persönlich einfach sehr bitter.
Ja, weil ich meine, du ist nicht so, als ob du da in den Monaten dazwischen nichts tust. Du weißt ja wollen, was du arbeiten musst, verbessern musst. Müsstest du eigentlich Intus haben, aber bei ihm sieht man das einfach nicht. Ich finde, der ist auf einem Level stehen geblieben. Das ist halt echt schade.
Und auf dem Level schauen die Leute halt auch die Videos, die sehen, wo deine Schwächen sind.
Ja.
Und das wird gnadenlos ausgenutzt.
Und sie wissen ja, wie sie ihn provozieren. Jeder weiß, komm, provozierst ihn ein bisschen, ich sehe auf 180, denk dann immer nach, fertig.
Mm.
Ich meine, weißt du, vielleicht, keine Ahnung, kennt ihr mich mit 5 Jahren? Nein, nicht ganz. 5 Jahre trainieren und dann ordentlich Trash-Talk. Vielleicht würde ich 10 Sekunden überleben. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber ja, er ist einfach so durchschaubar, habe ich das Gefühl. Und das darf nicht sein. Also
ich würde zahlen, um es zu sehen. Silvana versus No Love.
Oh, aber was kriege ich da für einen... Der hat sozusagen eigentlich meinen Spitznamen. Was kriege ich dann für einen Fightnamen, bitte?
Ist dein Name Silvana No Love Strieder?
Na, das habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, das wird passen.
Ja, wieso nicht? Aber kannst du bitte auch so Hals-Tattoos dann machen?
Ich werde es raufkleben, okay?
Okay, na, kann ich damit leben?
Ja, ich habe es nicht so mit Nadeln. Ja, arg. Aber du hast gesagt davor, jeder, der Hals-Tattoos hat, wie hast du das schön ausgedruckt?
ich habe gesagt, die meisten Leute, die Hals-Tattoos haben, ist ja schon ein Ausdruck davon, dass man keinen Fick gibt.
Ja.
Weil es ist schon, ich will damit absolut nicht sagen, dass jemand, der das hat, ein schlechter Mensch ist oder sozusagen, ja, dass ich den geringer schätze. Es ist ein Statement. Man gibt das Statement ab und sagt, hey, schau, Tattoos sind mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft absolut angekommen. Hals ist trotzdem so eine Stelle, wo man sagt, hey, okay, schau her, ich scheiße mich nicht an.
Ja, Conor McGregor. Und
also auch alle, die ich kenne, die Hals zusammen, das sind ja Menschen, die sich einfach nicht angacken.
David Beckham?
Das ist ein Statement.
Ja.
Das ist ein Statement. Das ist einfach so, du holst den raus, du haust ihn auf den Tisch und was wollen die Leute jetzt dagegen machen?
Und das habe ich noch nie gedacht. Aber hast schon recht. Und wann lässt du dir deins stechen?
Ich habe zu lange gewartet, glaube ich.
Ja, schon vorbei.
Jetzt bin ich 35, habe noch kein Tattoo. Wo fängst du denn an, wo hörst du denn auf?
Am Hals.
Ja, ich glaube, es ist üblicherweise nicht die erste Stelle.
Ja. Du machst nur da, wo eh das Gewand nicht ist, damit man ein bisschen was
meistens
sieht.
Meistens machen es die Leute umgekehrt. Aber vielleicht gibt es da draußen Tattoo-Experten, die mir... Vielleicht mache ich absichtlich nur die Hände und den Hals.
Ja, genau. Ja.
Das wäre mal was anderes.
So, ja, so fake, so wie diese Aufklebe-Krawatten und so.
Ja, wenn, dann muss es
ordentlich. Muss schon gescheit gehen, ja.
Es schaut, die Tattoos von Cody sind ja auch cool.
Die sind richtig cool.
Also.
Ja, die sind schon cool. Ich finde ja das beim Hals ziemlich cool.
Absolut. Es ist ein cooles Statement.
Ich mag es, dass er sich echt nichts scheißt.
Er sollte halt die Hände ein bisschen mehr oben lassen.
Ganz ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Ja. Also Cody, wenn du das hörst.
Das sagen sie da schon seit einem Jahr. Ein ja.
Trainer sagt, hey, hör ein bisschen auf ihn.
Ganz ein bisschen, ja. Unfassbar. Eh lustig, weil sein Sohn, der heißt auch Kai, fällt mir gerade auf.
Der Sohn von Cody?
Ja, heißt Kai.
Das ist bitter,
oder? Wenn du den Sohn verlierst. Das ist mir jetzt erst eingefallen.
Der Haussegen hängt ein bisschen schief.
Ja.
Die Frau so, hey, kannst du Kai in den Kindergarten bringen oder kannst du Kai? Und er ist so, hey, Kai hat Glück, wenn ich ihm nicht den Schädel abreiße.
Ja, vielleicht muss er jetzt den Namen ändern. Zu bitter. Du, aber jetzt kommen wir mal zu den richtigen Hammerkämpfe an dem Abend. Wir haben ja einen richtig geilen Frauenkampf gehabt, gell? Oder? Also, Frauenkämpfe sind jetzt schon, die werden immer besser, finde ich. Also, das ist echt schon richtig, richtig geil. Das hätte auch ein Hauptkampf sein können. Amanda Nunes gegen Juliana Peña.
Ja, so du sagst, das war ein Kampf auf hohem Niveau. Man kann den Mädels nicht vorwerfen, dass sie nicht gekämpft hätten.
Ja, die Zuschauer sind durchgedraht. Das war irre. Ich habe so Fanvideos gesehen und alles. Die Leute sind, die haben es gar nicht glauben können, was da abgegangen ist. Wie ehrlich gesagt gar nicht, oder?
Ja, der Kampf hatte halt schon wieder mal alles. Du hast diesen massiven Underdog, der von allen, ich habe mir auch nicht gedacht, dass die Peña den Hauch einer Chance hat gegen die Amanda.
Nee, es ist.
Aber mittlerweile ist man wirklich schon so weit im Kampfsport, also wenn man an dem Punkt ist, wo man sich denkt, okay, der Champ kann gar nicht verlieren. So wie bei Holly Holm gegen Ronda Rousey oder jetzt auch hier oder Anderson Silva gegen Whiteman. Wenn man diesen Anflug hat und sich denkt, das kann eigentlich schon gar nicht mehr schief gehen, dann ist er eigentlich schon fast fällig.
Ja. Deswegen mögen wir den Sport auch so gern.
Ja, manchmal noch nicht.
Ja, ich stehe nicht drin. Mir ist egal.
Nein, also der Kampf ist wirklich hin und her gegangen. Es hat auch anfangs absolut nicht gut für die gute Frau Peña ausgeschaut.
Ja.
Aber ja, also die hatte auch ein hartes Leben, glaube ich. Das ist so nicht die richtig harte Frau. Das ist einfach eine harte Person.
Ja. Und was mich so überrascht hat, war einfach, ich meine, wenn du gegen Nunes da drin stehst, du hast doch schon ein bisschen Respekt. Und die war aber richtig gechillt, mega ruhig. Und immer wenn Nunes gekommen ist, ist sie einfach arg gekommen. Also das ist unglaublich. Nunes ist reingegangen, hat dir ein paar Schläge ausgeteilt und die ist einfach direkt drauf. Wer macht das? Du kassierst gerade und du gehst einfach, ohne die zu scheißen, nochmal drauf.
Ja, die hat
das war ihre.
Keinen Funken Respekt gehabt.
Ja,
die ist,
gar nichts.
Die hat sich absolut nicht bullen lassen von der Amanda. Ja. Ich glaube, das ist auch einer der Hauptgründe, warum das für sie gut gelaufen ist. Ich sag dir ehrlich, es war schon viel Glück auch dabei.
Ja, weil wie wir gesagt haben, das war ja fast wieder so eine Wirtshausschlägerei, also viel Brawling.
Ja, wo die Amanda sie getroffen hat und den Mundschutz rausgeschlagen hat. Und sie feuert gleich zurück. Also die haben beide, da spielt man halt mit dem Feuer.
Ja.
Da wurde in dem Kampf wurde auch wirklich mit dem Feuer gespielt. Ja. Es ist dann allerdings für die Amanda schief gelaufen.
Ja.
Also, wenn man durchs Schwert lebt, dann stirbt man auch durchs Schwert.
Ja.
Und ja, die hat irgendeine, ich glaube, es war eher eine Rechte bekommen. Und ich glaube mich zu erinnern, dass sie auch gesagt hat, hey, ja, komm, und sie so gelächelt hat und gefreut hat, so, hey, komm, ja, wir schlagen uns. Und oft ist das halt, ist ungut, weil du sagst, hey, komm, und dann kriegt sie noch eine, bumm, und die war halt zu viel.
Ja.
Dann dreht sie sich weg, kriegt den Rücken genommen und dann...
Aber wie schön, also Penya sie doch genommen hat. Das war so ein Ringer-Move, oder? Sie zu nehmen und dann so rückwärts hinterm Boden zu werfen und dann auszuchoken.
Ja, ja, das war eine schöne Sequenz, ja.
Move, ja.
Bei dem Joke haben mich einige Leute gefragt, so, hey, glaubst du, der Joke war wirklich gut drinnen und so? Ich glaube eher, dass es schon so ein... Die Amanda war einfach bereit, diesen Kampf nicht weiterzuführen und hat diese Gelegenheit ergriffen.
Ja.
Das ist bei vielen Renegade-Jokes so, dass dann steht dann Silent Submission. Aber eigentlich ist es mehr so, ja, die hätte schon noch theoretisch wahrscheinlich körperlich weiterkämpfen können, die war einfach schon erledigt. Also die war einfach deppert kaut, wie wir auf gut innerisch sagen.
Ja, wahrscheinlich psychisch einfach fertig, oder? Wenn du so für normal jeden Kampf voll dominierst und dann auf einmal merkst du, es geht nicht.
Es muss auch so schwer sein, wenn du da jahrelang in zwei Gewichtsklassen Champ bist und keiner kann dich eigentlich antasten, die Motivation zu behalten, dass du da jeden Tag ins Gym gehst und ablieferst und dass du den Kampf dann noch ernst nimmst. Die war ja auch wieder Underdog -1000, also ich weiß nicht, was das in europäischen Orts ist, aber absurd.
Ja,
wieder.
Genau.
Also,
ja.
Wirklich haushoher Favorit. Und dass du dann hingehst und natürlich sagen die alle, hey, unterschätzt niemanden, nimm das ernst. Mhm. Wie viele Jahre kannst du das machen, ohne dass dir einmal sowas passiert?
Ja.
Also, macht natürlich wieder, sozusagen, wenn die Amanda ein bisschen weg ist, macht das wieder andere spannende Matches auch in der Division auf. Unser Liebling, die Valentina, träumt jetzt wieder schon vom Gürtel.
Ich träume auch davon. Das wäre richtig cool.
Ich glaube aber, der richtige Move ist einfach mal Rematch Penya Nunes, weil es schon...
Sie hat schon verdient, natürlich.
Ja, und es war... Ich denke auch, dass er... Wenn die 10-mal kämpfen, dann geht das 7-8-mal nicht so aus, wie es jetzt ausgegangen ist. Aber trotzdem, gut macht die Juliana Peña oder Juliana.
Ja, ich sprich's immer falsch aus.
Aber ich glaube, es ist aus Venezuela.
Na, Juliana.
Venezuela ist echt so, wenn es so Top-10-Liste der Länder sind und nicht kommen willst, momentan ist, glaube ich, ist Venezuela schon weit oben.
Ah, diese Welle über den Peña, das ist, verwirrt mir manchmal. Weiß nicht, warum ich da oft ein S eine ließ, obwohl es gar kein S ist. Das ist einfach eine Welle oben drüber, über ein N.
Komisches N.
Ja, weißt du, das ist so, nicht einmal schwer, aber naja. Zwei Namen, die ein bisschen leichter sind. Charles Oliveira gegen Dustin Poirier. Ich habe nicht gewusst, so wen ich halten soll. Wie ist dir gegangen?
Genauso. Ich mag beide. Es sind beide wirklich gute Kämpfer, super Lightweights. Sind beide auch sehr classy, also sind jetzt...
Vollgas. Ich habe es so cool gefunden, wie Dustin Poirier vor dem Kampf gesagt hat, dass Oliveira die schönsten Zähne hat in der UFC. Und er ihn so beneidet für sein Gebiss. Das stimmt schon, er hat echt wahnsinnig schöne Zähne. Die sind perfekt und super weiß.
Ja, ich beneide ihn mehr um sein Jiu-Jitsu.
Oh, okay.
Aber die Zähne sind auch wirklich sehr... Die Zähne sind auch wirklich sehr schön.
Nein, für Jiu-Jitsu ist auch ganz okay, ja.
Wahnsinn, Poirier. Also Oliveira auch so jemand, der wirklich so ein bisschen einen Mixed Run hatte am Anfang und wo die Leute auch schon gedacht haben, mich völlig eingeschlossen, ja okay, wir wissen, wie der ist gut, aber wenn es ernst wird, wenn die großen Kämpfe kommen und der Druck zunimmt, dann ist er jemand, der auch einfach weg... Also der Jay Sullen hat es ganz lustig formuliert, der hat gesagt, der Wege findet, nicht mehr kämpfen zu müssen, wenn der Gegenwind zu stark wird.
Haben Sie gesagt, dass das jetzt keine Ausreden mehr gibt?
Ja, ja, aber der hat das richtig. Also ich glaube, der ist ja schon sehr lange in der UFC und hat auch, ich glaube, in den ersten Jahren, ich möchte nicht, aber hat er 10-8 gehabt Record? Oder, also er hat wirklich so einen Mixed Record gehabt, wirklich so einen gewonnen, einen verloren, schon positiv, aber nicht. Und jetzt hat er einfach die letzten Kämpfe alle dominiert, einen nach dem anderen zerstört. Also der hat... Ist ja selten, dass ein Kämpfer spät in seiner Karriere nochmal diesen Gang höher findet. Und der hat das definitiv gemacht. Striking ist wesentlich besser geworden. Er kann irgendwie mit dem Druck besser umgehen.
Ja.
Auch wenn er getroffen wird oder wenn er in einer schlechten Position ist.
Voll.
Verkraftet er viel besser als früher. Also vielleicht war es ein neuer Trainer. Vielleicht war es irgendwas anderes, was sich in seinem Leben geändert hat.
Ja.
Aber der hat einen richtig großen Sprung nochmal geschafft.
Und die gönnt's mir so sehr.
Also, freut mich so sehr. Ich hätte es dem Poirier auch extrem gegönnt.
Ja, weil Poirier, wir mögen den einfach. Der ist cool, total gechillt. Echt, ja, wie hast du gesagt, classy?
Mhm, ja.
Sehr, sehr classy. Und ich mag es auch, dass er so viel macht für, er spendet. Und wie heißt das? Good Fight Foundation. Er macht so viel für andere Menschen einfach. Und ist wirklich jemand, der ja nicht nur auf sich schaut und nicht nur Trash-Talk macht, sondern wirklich was verändern möchte, positiv.
Ja, ich glaube, er kommt auch aus recht schwierigen Verhältnissen und sieht das als Weg, was zurückzugeben. Nein, ganz harter Kampf. Ich finde auch, die erste Runde hat Poirier definitiv gewonnen. Mhm. Man hat schon gesehen, dass der hat Pfeffer in der Faust, der Dustin. Also wenn der trifft, dann das verändert die Leute. Hat noch beim Holloway-Kampf gesehen.
Ja.
Also der, von dem möchtest du nicht getroffen werden.
Und Holloway hätte nie gedacht, dass er verliert, ehrlich gesagt.
Nein, also Poirier, und man hat es auch bei Oliveira gesehen. Mhm. Der hat es aber schlau gemacht, diese Knie zum Körper zum Beispiel.
Ja, direkt am Anfang, erste Runde war ja auf und ab, oder? Also ich weiß nicht, das war irre, da wenn ich gewusst, zuerst hat halt Oliveira so schön aus mit dem Knie und dann dem Ellbogen und dann kommt Dustin auf einmal wieder und dann wieder Oliveira. Also es war hin und her.
Nein, super. Also man muss sagen, es gibt ja immer wieder Events oder Kämpfe, die den Erwartungen, die man als Fan hat, nicht entsprechen.
Ja.
Aber jetzt in letzter Zeit, gerade im Lightweight, da ist ein Feuerwerk nach dem anderen. Ja. Also die, auch Oliveira, auch gegen Chandler.
Ja,
da genau. Da geht es immer hin und her, das sind richtig, weiß ich nicht, wie lange das machen kann, also das auf dem Level, man nimmt ja auch Schaden.
Extrem.
Aber es ist sehr spannend, sehr unterhaltsam.
Ja.
Hoffe, man schafft es noch ein paar Mal.
Aber es ist lustig, weil alle da, ich habe so Fotos gesehen, bevor sie zum Event hingegangen sind, also gerade aus dem Auto ausgestiegen, hinspaziert, in Vegas, und es sind alle mit Kinderwegen gekommen. Nunes mit dem Baby, Dustin mit der Tochter auf dem Arm und ein paar andere auch noch mit den Kids dabei. War irgendwie süß, weiß nicht, weil man sieht die jetzt schon seit Jahren und jetzt auf einmal kommen sie mit der Familie. Das ist ganz witzig, wie sich das entwickelt hat.
Ja, die sind jetzt alle in dem Alter.
Ja.
Ich glaube, es hat auch kein UFC-Champion unter 32. Habe ich zumindest letztes Mal, also die sind alle.
Ja, du hast recht.
Die sind alle in dem.
Gott, keine Ahnung, ja. Die sind
na, also, org. Das ist das Alter, wo die meisten Leute dann so weit sind. Vor allem, die sind natürlich auch jetzt an einem Punkt in ihrem Leben, wo sie die finanzielle Stabilität haben, die sie früher sicher nicht gehabt haben, die meisten.
Ja.
Und dann, worauf warten?
Ja, also das Ende natürlich, ich weiß nicht. Wie fandest du das Ende von dem Kampf?
Ich versuche seit dem Kampf genau herauszufinden, wie er auf diesen Rücken draufgesprungen ist und nicht.
Ja.
Das ist nämlich gar nicht so leicht. Oft springt man auf Leute drauf,
ja,
wenn die noch nicht komplett kaputt geschlagen sind und man fällt runter oder die schütteln einen ab.
Ja.
Der hat, also ich muss mich mit Roberto noch hinsetzen, vielleicht kann der mir das genau erklären. Das hat er richtig, richtig gut gemacht.
Ja.
Also der ist richtig gut drauf und der Renegade Joke war, also es war auch, der Poirier ist auch Black Belt, das darf man nicht vergessen. Aber Oliveira ist halt Black Belt.
Yes.
Also den RNC so zu finden im MMA ist wirklich nicht leicht. Mit den Handschuhen und die Leute wissen, okay, es gibt vom Rücken nicht so viele Submissions dort. Nicht jetzt gibt den Armbar theoretisch, aber wer macht das? Das heißt, weiß jeder, was kommt, wogegen man sich verteidigen muss, und den dann so reinzubringen, das ist schon, das schaut vielleicht nicht nach einer technischen Meisterleistung aus, ist aber definitiv eine.
Und dritte Runde, das ist schon so eine Runde, wo du eigentlich schon total verschwitzt bist, oder du hast Eis überall drauf gehabt, also Wasser drüber geschüttet bekommen. Das ist nicht so schwer, nicht so leicht, da jetzt so einen Griff wirklich zu kriegen und oben zu bleiben.
Nein, man schwitzt ja auch übertrieben viel. Mhm. Das Licht ist auch meistens sehr warm von der Beleuchtung und vom Kämpfen auch.
Mhm.
Für die, die draußen nicht wissen, das Kämpfen ist auch recht schweißtreibende Aktivität. Ja.
Herzkreislauf geht ein bisschen rauf.
Ja, genau. Und ja, so du sagst, da ist schon, dass man da runterrutscht, das geht super schnell.
Ja, eben. Ja.
So, wenn du deinen eingeölten Affen festhalten willst, der Hunger hat. Also das ist nicht.
Habe ich noch nie probiert.
Nein, ist nicht leicht.
Ja.
Ist nicht leicht. Der will ausbüchsen.
Lustig natürlich auch, willst du nur etwas zum Kampf sagen? Eh nicht, oder? Weil ich habe es danach natürlich wieder spannend gefunden, was die anderen zu dem Kampf sagen.
Mhm.
Und nicht die, es ist gleich mal gekommen und hat dann gesagt, ja, Conor McGregor wurde von Poirier verprügelt und das ist einfach nur, ja, schlecht gewesen, also das Ganze von Poirier. Und Conor hat natürlich danach gesagt, zweimal von mir zusammengeschlagen und zweimal durch Glück gewonnen. Das ist so typisch Conor, der hat wieder mal die Welt verdreht. Aber es war eine peinliche Nacht für Poirier. Fandest du es peinlich?
Nein, gar nicht. Es war eine gute Performance.
Ja.
Das ist natürlich, viele Leute schauen nur aufs Ergebnis, Aber so wie diese erste Runde gelaufen ist, da fehlt nicht viel und er geht mit dem Gürtel dann nach Hause.
Ja.
Also da geht es dann einfach auf dem Level, da geht es dann wirklich um Millimeter und um Kleinigkeiten. Ja, Connor ist Connor und nee, die müssen auch alle Kämpfe vermarkten und ein bisschen Drama kreieren. Auf dem Level zu kämpfen und zu verlieren, wenn das peinlich ist, dann weiß ich nicht, was auf der Welt nicht peinlich ist. Also gerade das, wie gesagt, die beiden sind selber Kämpfer, die haben natürlich auch andere Motive. Ich finde nicht, dass sich der Poirier für irgendwas schämen muss.
Nein, ich finde auch nicht.
Nach dem Kampf. Ja. Extrem lustig fand ich auch, wo Oliveira nach dem Match mit dem Übersetzer zu ihm hingeht und sagt, hey, kannst du mir das übersetzen für ihn? Und er sagt es mir vor, die ist so, hey, your wife is in my DMs. Weiß nicht, ob der Dustin den Scherz so appreciated hat. Aber
oh Mann.
Ich hoffe, das war wirklich, vielleicht war es auch nur ein Meme, das jemand gemacht hat, aber ich fand es extrem lustig.
Ja. Ja, das hat Connor damals gesagt.
Also ich muss ehrlich sagen, wenn wir von peinlich reden, da ist Connors Performance nach dem Kampf...
Ja, das war peinlich.
Wo er...
Das war Fremdschämen.
Ja, nein, also...
Ich schäme immer noch dafür, weil ich meine, für normal früher Trash-Talk von ihm war ein bisschen noch positiv und lustig, aber das war einfach nur noch tief. Nur tief. Und da alles, was gekommen ist von ihm danach, die ganzen Insta-Posts, die komischen Fotos von ihm, das war nur Scheiße.
Es war so richtig, wie die jungen Leute jetzt sagen, cringe.
Ja.
Es war so richtig.
Das ist
so
das Jugendwort des Jahres.
Es war so richtig cringe.
Unter anderem.
Und wenn er jetzt schreibt, er hat den Poirier jetzt zweimal zusammengeschlagen, nein.
Na, du hast verloren.
Er ist einmal TKO gegangen.
Ja.
Falls sich Leute erinnern, er ist am Käfig gesessen wie ein Stück Scheiße.
Ja.
Und hat blöd geschaut und das zweite Mal ist er auch gefotzt worden, hat sich den Haxen gebrochen. Aber nicht, weil er den Kampf so hoch gewonnen hat bis dahin.
Sondern weil er selbst auch noch die Legkicks gemacht hat.
Genau.
Also,
das heißt, ja.
Schlimmer geht's ja gar nicht. Ja, und er ist danach dann hergekommen, Social Media, und hat gleich Oliveira geschrieben, ja, wann und wo. Und Oliveira hat hintergeschrieben, ja, von mir aus direkt das Wochenende, also nächstes Wochenende, weil ich bin eh noch fit, hab keinen Stress gehabt, kein Thema. Aber ist noch nichts hinterkommen von keiner, sofern ich gesehen habe. Ist auch wieder mal peinlich, oder? Wenn man sowas schreibt, sollte man wenigstens dann, ja, jetzt ist er noch verletzt, aber trotzdem. Wenn man schon so einen blöden Scherz macht, sollte man auch dazu stehen.
Ja, Social Media ist gut, wenn Kämpfer sich vermarkten, wenn auch Geschichten entstehen, um Kämpfe zu promoten. Bei Conor ist halt schon wirklich, für meine Begriffe ist es einfach viel.
Ja.
Vielleicht wollen das die Fans da draußen, vielleicht brauchen die das so.
Nein, das braucht keiner.
Auch dann postet er ähnliche, wo er voll aufblasen ist und halt viel Krafttraining gerade macht. So als wären seine Probleme in den letzten Jahren gewesen, dass er nicht genug Muskeln hat.
Ja.
Spoiler, das war sein letztes Problem, aber.
Mag ich auch den.
Ja. Ich hoffe, es ist nur Marketing und er weiß es eigentlich besser.
Mhm.
Ja.
Ja, das wäre schön.
Sicher bin ich an der Stelle nicht.
Nein, ja, nicht. Er hat sich sehr gewandelt ins Negative, leider.
Gut, ich meine, es ist auch ein Junge aus einfachen Verhältnissen, der es zu sehr viel Geld und Ruhm gebracht hat.
Zu viel Geld.
Wer weiß, wie du noch durchdrehen wirst mit deiner journalistischen Karriere.
Ja, das weiß man eh nie, das ist eh okay. Deswegen verzeihe ich Sportlern immer, wenn sie arrogant sind, aber nicht, wenn sie andere hardcore beschimpfen und fertig machen.
Ja, wobei da gibt es ja noch immer dieses Sprichwort, wo du sagst, dass das Geld offenbart ist, den Charakter der Leute.
Oh, ja.
Weiß ich nicht, ob man das den Leuten so verzeihen kann. Jemand, der sich schlecht benimmt, benimmt sich einfach schlecht, egal ob er viel oder weniger Geld hat.
Da hast du recht, ja. Also. Da hast du recht, da habe ich letztens in der Schweiz eine Journalistin getroffen, die dort, wo sie lebt, halt recht groß ist. Und wie die mit den Kellner umgegangen ist, habe ich mir gedacht, das ist nur peinlich. Nur peinlich. Kein einziges Mal bedankt, nur so von oben herab. Na, da fehlt das und das möchte sie nicht und so und so. Und das war wirklich schlimm, weil ich mir gedacht habe, okay, das würde die, selbst wenn ich eine Million am Konto hätte, würde die nie so mit einem Kellner reden. Also es war ein bisschen hart zum Anschauen. Sowas regt mich vorher auf.
Das ist keine Frage von Geld oder Status. Das ist einfach eine Frage von was für ein Mensch will man sein.
Mhm.
Also, wie gesagt, bei Connor kann man noch immer sagen, okay, es ist in einem Marketinginteresse und er will einen Titelkampf, weil es ist wenigstens noch beruflich, wenn jemand einfach so im Privatleben ein Arschloch ist.
Ja, aber komm.
Bedauerlich. Das ist einfach bedauerlich.
Ich meine, was war die letzte Aktion, wo er wieder mal hardcore negatives Feedback von allen gekriegt hat und Shitstorm? Er war in einer Bar und hat einen alten Typen geschlagen, oder? War das nicht das?
Ja, das ist schon länger her.
Ja, man wäre schlag alte Leute. Das ist
so einen alten Dude gesagt auf Panschen. Der ist aber ja. Nicht mal K.O. gegangen.
Was ist peinlicher? Schade. Ja, vielleicht wird es noch besser.
Nein, also Dustin ist der Letzte, der sich für ihn schämen muss. Der ist natürlich jetzt schon etwas geknickt, kann ich mir vorstellen.
Ja, sowieso, ich meine.
Aber es war nicht sein letzter Run, denke ich.
Und 20.000, glaube ich, Dollar hat er gespendet für Charles Oliveira, irgendeine Foundation von ihm in Brasilien.
Er hat ihm gesagt, er soll sozusagen aussuchen, welcher Charity das Geld gibt.
Und, ja. Richtig, richtig cool.
Ein guter Mann. Was seine Wife ständig in den DMs von anderen Kämpfern macht, weiß ich nicht.
Ich weiß. Wie du das gesagt hast, ich dachte, das war doch gerade erst bei Conor McGregor.
Aber das müssen er und die Jolie sich ausmachen.
Ja.
Vielleicht schreibt sie den Leuten auch voll so gemeine Sachen. So trash-talkt sie und wir wissen
so
es
wie
nicht.
Tyson Fury für Tommy
Fury. Ja, genau. Genau, vielleicht
ist voll Hassnachrichten.
Vielleicht ist die Frau Paul hier voll missverstanden.
Ach ja.
Und das ist eigentlich extrem Team Dustin mit den DMs.
Ja. Das könnte auch sein.
Oder sein Fake-Account.
Na was? Du, wir haben einen Kampf ausgesucht. Du hast einen Kampf ausgesucht. Ich habe ihn mir jetzt davor noch angeschaut. Ein Pride-Kampf an Orgen. Und ich habe es cool gefunden. Ich habe es richtig cool gefunden. Den habe ich ehrlich gesagt davor noch nicht gesehen. Wie viel sagt das über mich aus?
Nein, es ist gut, ist auch dass du diese Rubrik ins Leben gerufen hast von sozusagen den Fights von vor einiger Zeit schon.
Muss ich aber dazu sagen, weil uns jemand geschrieben hat und gesagt hat, hey, kennst du nicht einmal so alte Kämpfe besprechen?
Weil das sind halt so die Kämpfe, auch, über die ich MMA damals gefunden und kennengelernt habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass jeder das schon gesehen hat.
Ja, ich nicht.
Und du bist ja auch schon länger Fan. Aber gut, ich meine, der Kampf ist von 2004. Das ist schon eine Zeit lang her.
Ja.
Ich möchte es gar nicht laut sagen, ich habe 2004 maturiert.
Ich bin 2094 auf die Welt gekommen.
Nein, also ich bin Maturiergang 2004.
Wow.
Ja, das ist wirklich schon eine Zeit lang her.
Ja.
Und damals hat im sonnigen Japan ein gewisser Rampage Jackson gegen Ricardo Arona gekämpft, damals 93 Kilo.
Das ist, 93 ist jetzt eigentlich Light Heavyweight, aber damals war es Heavyweight.
Ich glaube, es ist Middleweight in Pride. Kann auch Heavy, also die hat ein bisschen andere Gewichtsklassen. Ja, war natürlich damals sehr hyped. Rampage war auf der Höhe seiner Popularität.
Ja.
Und das war noch der junge, geile Rampage, der noch richtig trainiert hat und böse war. Und Ricardo Arona hat damals, glaube ich, gerade ADCC gewonnen.
Mhm.
War so wirklich so ein Jiu-Jitsu-Ass.
Also arg ist, weil ich den Kampf angeschaut und bis zum Schluss war es eigentlich dieser Arona. Hat das ein bisschen dominiert, oder? Ich habe das Gefühl gehabt, dass der besser war als Rampage.
Es war ein bisschen ein komischer Gameplan von Rampage, weil alle Kommentatoren haben sich vorgedacht, okay, wenn der Rampage das im Stehen hält, wird das gut für ihn laufen. Und wenn es am Boden geht, dann wird es nicht so gut für ihn laufen. Yeah. Er hat das dann relativ schnell in die Guard vom Ricardo befördert. Also ist richtig in die Höhle des Löwen gegangen. Weil der Arona auch im Stehen ganz gut mitgekämpft hat. Also die haben auch sich nichts geschenkt. Und das Ganze endet. Dann versucht der Arona auch wirklich das Triangle. Und man denkt sich schon, jetzt. Und dann hebt den Rampage über seinen Kopf aus. Und muss bedenken, diese beiden wiegen zusammen 200 Kilo.
Ja, beschreib mal, wie das ausgeschaut hat.
Naja, Leute, die also das nicht ihr haben. Müsst euch vorstellen, ein Typ triangelt, also ein Mensch, der 100 Kilo wiegt oder etwas mehr, triangelt einen anderen Mensch, der 100 Kilo wiegt.
Das heißt, die Beine waren...
Die Beine, na gut, wenn die Leute an der Stelle nicht wissen, was ein Triangle ist, dann haben sie Pech gehabt.
Ja, okay.
Das kann ich jetzt nicht beschreiben.
Okay,
ist wurscht. Also ein Mann schlingt die Beine um die Schulter und den Kopf des anderen Mannes aus der Unterlage. Und der Rampage hebt ihn auf und kient ihn über. Also wer das noch nicht gesehen hat, tut sich den Gefallen, googelt es mal hier, Rampage versus Arona. Der Kampf ist schon okay. Vorher für moderne Verhältnisse ist es natürlich kein sehr starkes MMA. Also hat ja historische Bedeutung, aber das K.O. ist für die Ewigkeit. Und hebt ihn über seinen Kopf aus, als wäre ein Kind oder ein nicht sehr schwerer Medizinball.
Ja.
Und slammt ihn bis zum Mittelpunkt der Erde. Und der Slam knockt den armen Arona auch in ein anderes Leben. Ist ein ikonisches MMA-KO. Ich bin davon ausgegangen, das hat eh schon jeder gesehen.
Ich hab's nicht gesehen.
Ja, du, das ist gut. Deswegen haben wir die Rubrik. Also Leute, wenn ihr jung seid oder ihr habt alles verschlafen.
Ja.
Rampage versus Arona. Überflutet uns nicht mit Dankesnachrichten, wir tun das für euch.
Ja.
Ja. Zeigt es nicht euren Kindern, weil dann wollen die auch Ringer werden.
Oh Gott, ja. Na, wobei, brauchen die aber gute Ringer in Österreich, ha?
Das stimmt. Aber wir brauchen sie jetzt und nicht in 20 Jahren.
Macht nichts. 20 Jahre brauchen wir es auch noch. Wir brauchen immer gute Kämpfer.
Wofür brauchen wir die?
Ach ja, fürs Vaterland.
Okay, Silvana.
Darf ich nicht sagen.
Ich wusste gar nicht, dass es hier ein völkischer Podcast wird.
Nein. Nur der FPÖ gesponsert. Yes. Wir schützen die Heimat. Na, ich bin kein FPÖ-Fan an dieser Stelle noch einmal zum Erwähnen. Nicht politisch werden. Wir werden nicht politisch. Wir lassen es an der Stelle einfach. Und reden über Weihnachten.
Juhu, Weihnachten.
Das war arger Slam, oder?
Lass uns lieber über Corona sprechen.
Omikron.
Slam, so wie damals, wo Jesus den Tod geslammt hat und wieder auferstanden ist.
Oh ja.
Spaß, das ist Ostern.
Wenn du solche Geschichten erzählst, das klingt dann immer so viel spannender, als es war.
Ja, ich kann den Leuten nur empfehlen, einfach die Bibel zu lesen, speziell das Alte Testament.
Nicht schon wieder. Das ist brutal, hast du gesagt.
Ja, das Alte Testament ist für MMA-Fans deutlich näher am Herzen als das Neue.
Ja, wahrscheinlich.
Das Neue Testament ist so Jesus und Liebe und Vergebung. Das Alte Testament ist so, zerstör diese Stadt, brenn's nieder, salz den Boden.
Und schau nicht zurück.
Ja, töte die Frauen, töte die Hunde, wirklich, steht alle, zünd den Scheiß an, piss auf die Asche und, ja.
Wo ist Vergebung
und nichts? Nix, Alte Testament gibt's keine Vergebung. Da gibt's Feuer und Schwefel und Verderben.
Ja.
Ist noch real. Ist einfach real.
Andere Zeit.
Bessere Zeiten.
Ja, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn du von einem Schwert sprichst, denke ich mir so, ich bin in der falschen Zeit, mir taugen Schwerter auch. Ich finde Schwerter cool.
Ich weiß nicht, ist es geil, in Filmen zu sehen? Ich weiß nicht, wie geil es wäre.
Von einem Schwert zu sterben. Aber ehrlich gesagt, ja, das ist schon echt brutal. Ziemlich
wenn du dann bedenkst, dann hast du auch diese medizinische Versorgung von damals, wo mehr Leute an Krankheiten und an Durchfall sterben als in der Schlacht. Wirklich so, du ziehst mit Bruder von deinen Freunden in die Schlacht einfach 50 verrecken an Durchfall und vergammeltem Essen und an der Kälte und an Blasen an den Füßen, die sich entzündet haben.
Ja, aber 50 ist eh gut, oder? Ganz ehrlich, was machst du, wenn du alt bist?
Ja, ist eh wahr. Gibt keine Pension. Wette ist auch Arsch. Was machst
du? Dann lebst richtig. Du weißt, ich hab 50 Jahre, ich hau voll eine. Oder?
Auch wahr.
So kannst du sagen, schäme aus, ich bist in die Pension, ist echt
scheißegal. Ja, das stimmt auch. Mach den Podcast später, mach...
Sehr wurscht, weil
es geht um nichts.
Heutzutage wärst du 100. Und dann krebst du es dumm, schaust da am Fernsehen und das war's. Das klingt langweilig, das mehr hat dich nicht.
Deswegen, also, Leute, kauft euch Schwerter, möchte ich Silvana sagen.
Ja. Ja.
Shoutout zu Matthias Brehofer, er hat ein Schwert und übt damit regelmäßig im Garten.
Den werden wir einladen und interviewen.
Ja, ja, der Matthias, der lebt deinen Traum.
Oh Mann, den werde ich einladen das nächste Mal.
Guter Mann.
Cool, cool. Hast du ein Schwert daheim?
Ich habe kein Schwert daheim, nein.
Okay. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe ein Plastikschwert daheim.
Kannst du das genauer beschreiben?
Ich bin zu Halloween als Leonidas verkleidet gewesen.
Nicht schlecht.
Und das war, glaube ich, zweites oder drittes Semester auf der Uni. All meine Freundinnen waren entweder Hexen oder sexy irgendwas mit Minirock.
So sexy Version von irgendwas.
Die sexy Version von irgendwas. Ich weiß nicht was. Es ist eh scheißegal. Die haben sexy ausgeschaut. Die haben gut ausgeschaut. Ich war dazwischen. Ich habe mir ein Sixpack gekauft. So Plastik-Sixpack. Also wirklich so Männer-Sixpack. Habe mir eine Männerunterhose von einem Freund ausgeborgt. Habe da wohl Socken reingestopft.
Oh, okay, das ist so. Ja, okay.
Bin in der Unterhose mit meiner Schienbeindeckel vom Fußball und normalen Turnschuhen rausgegangen. Und habe wirklich nur ein T-Shirt angehabt unter diesem Sixpack und mein Plastikschwert.
Hast du einen Umhang auch?
Ja, Umhang habe ich auch gehabt. Ja, genau, einen roten natürlich, so wie Leonidas. Und habe dann noch so Kriegsbemalung gehabt. Also richtig, richtig cool. Und alle auf der Party wollten nur mein Sixpack anfassen am Klo. Ich bin eine halbe Stunde dort gewesen, weil die Mädels alle mein Sixpack angefasst haben. Das eh fake war, weil ich meine...
Ja, das kenne ich, wenn die Mädels am Klo einfach dann...
Ja, es war so cool, ihr noch Fotos. Also, das hat Spaß gemacht. Jeder wollte mein Schwert haben. Ja, ich war froh, dass es Plastik war. Denken die zwei Leute.
Ja, solange sie nicht den Speer wollen.
Na, es war so cool.
Die Frage drängt sich jetzt sicher auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen auf. Was hast du mit deinen Brüsten gemacht in diesem Ensemble? Hast du die weggeschnallt oder hast du die oben auch noch gehabt?
Ein Sport-BH am Kopf.
Okay.
Das war.
Weil ich denke, wenn du unten die Ausbeutung hast.
Mhm.
Und
hat man nicht gesehen, die Ausbeutung oben.
Okay,
das war. Vor allem, du hast eh das Männer-Sixpack drüber gehabt und die haben hier ein bisschen Brust, das aber das hat gut ausgeschaut.
Okay.
Also nicht gut weggestanden.
Nein, ich habe mich nur gerade gefragt, so, wie das dann so vom Gesamtbild her, wie das funktioniert. Ja. Dass da nicht einfach zu viele Signale sind.
Nein, ich zeig dir dann ein Foto. Also, es war sehr Leonid.
Dann musst du natürlich aber auch irgendwie in diesem Podcast, vielleicht kannst du das als Foto für diesen Podcast nehmen.
Ja, nein, ich stelle es dann auf. Ja, es tut mir übrigens...
Instagram hast du vorher gesagt, hat zu wenig Content.
Ja, es tut mir unglaublich leid. Ich habe seit August nichts mehr gepostet. Wir haben Folge 42, ich stecke nur bei Folge 20, weil...
Shame.
Die Zeit geht so schnell.
Shame.
Und ich hasse Social Media. Es tut mir unglaublich leid. Ich habe schon Michelle angeboten, hey, mach du mal Instagram, ich habe keinen Bock. Aber du hast abgelehnt.
Wenn es da draußen jemanden gibt, der sowohl meins als auch Silvanas Instagram kostenlos betreuen möchte...
Wir sollten uns einmal die Woche treffen, nicht nur für den Podcast, sondern für Social Media, Hausaufgaben machen.
Ja, das...
Ja, es wird peinlich, weil ich werde dann wahrscheinlich jetzt die nächsten Wochen 3 Posts am Tag bringen müssen, damit ich irgendwann im nächsten Jahr das aufhole. Aber ja, ich habe es sehr genossen. Also mir ist es gut gegangen, ich habe mein Leben gechillt in der Zeit ohne Social Media und habe völlig vergessen, dass ich noch einen Account habe.
Wir machen einfach, wenn die nächste Plattform, die nach TikTok kommt, da machen wir einfach gleich mit.
Ja, und das gescheit.
Ja, voll. Wurscht. Ich meine, wer weiß, was dann für Content kommt.
Oh, hoffentlich nicht tanzen.
Egal, was kommt,
ja.
Wir müssen es machen.
Okay, passt. Bin dabei.
Weil jetzt Instagram ist schon wieder für alte Menschen wie uns, das ist schon wieder den Bach runter.
Facebook ist
TikTok haben wir verpasst. Wir müssen echt auf den nächsten Zug, müssen wir hart aufspringen.
TikTok haben wir sowas von verpasst. Ich habe noch nie ein TikTok-Video gemacht.
Ich auch nicht. Es ist aber auch at this point zu spät.
Ja. Ist es. Wofür es noch nicht zu spät ist, ich will wissen, wie du Weihnachten feierst.
Ich habe gehofft, dass dieses Thema...
Ja, es tut mir leid. Ich habe eh zu meiner Mama gesagt, hey Mom, ja, ich will Weihnachten als Thema machen und Traditionen. Ich weiß zwar, kein Kämpfer interessiert es, aber ist ja mein Podcast. Und mich interessiert es. Und
naja.
Ich bin mega neugierig und ich will wissen, wie andere das machen.
Ja, also ich
feiere... Hast du wenigstens Intertradition?
Mit meiner Kernfamilie, also meinen 2 Brüdern und meiner Mutter und ihrem Mann. Gemütlich einfach zu Hause. Seit Jahren schwänze ich alle anderen Einladungen, also 25, 26. Ich besuche niemanden. Ich habe mit quasi allen Personen in meinem Leben einen Nicht-Angriffspakt geschlossen. Also ich schenke denen nichts, sie schenken mir nichts. Die Einzige, die sich konsequent nie dran hält, ist meine Mutter. Aber jetzt weiß ich schon, also schenke ich dir auch was. Und meine Freundin.
Nach ein paar Jahren warst du es endlich.
Alle anderen halten sich an den Nicht-Angriffspakt, aber die Mutter ist völlig unverbesserlich.
Ist okay. Voll lieb.
Ist okay.
Was kriegst du denn so von ihr?
Boah, eigentlich nützliche Sachen. So Schals und Pullover. Aber wirklich, oft fragt sie auch meine Freundin, was ich brauchen könnte. Also sie ist eher ein braves Christkind.
Das ist witzig.
Ist halt nur blöd, wenn ausmacht, dass man schenkt den anderen nichts. Aber jetzt, wir wissen jetzt schon, dass sie es eh nicht einhält. Also,
ja.
Aber so bricht die Welt zusammen. Man trifft Vereinbarungen und die Menschen halten sich dran.
Ja, willkommen im 21. Jahrhundert.
Ja.
Das ist normal.
Nein, und dann essen wir zusammen und es ist auch bei uns niemand religiös oder so. Also wir singen was oder wir manchmal lesen wir sogar noch, weil der Mann von meiner Mutter sehr traditionell ist. Manchmal lesen wir dann noch eine Stelle aus dem Evangelium, Einschläge.
Cool.
Und ja, also sehr, sehr beschaulich, sehr ruhig.
Und gibt es da so ein Essen, so ein traditionelles, was ihr jedes Jahr habt, oder ist das völlig wurscht bei euch?
Nein, wir diskutieren es jedes Jahr neu.
Echt?
Und ich glaube, dieses Jahr, sonst war Weihnachten immer so ein Tag für mich, wo ich einfach auch Fleisch gegessen habe.
Mhm.
Aber ich glaube, dieses Jahr bleibe ich einfach...
Du bist vegan?
Ich bin hauptsächlich pflanzenbasiert, ja.
Nee.
Und ich glaube, dieses Jahr werde ich auch zu Weihnachten einfach bleiben. Ich habe 2021 habe ich zweimal Fleisch gegessen, ich kann es genau sagen.
Was?
Ja, zweimal nach dem Kämpfen Burger King.
Oh mein Gott, jetzt darf ich sagen, shame.
Aber wenn ich dreimal gekämpft hätte, ich dreimal Fleisch gegessen, weil...
Ist das eine Belohnung für die?
Nach dem Kämpfen, schau.
Du kannst einen veganen Burger dort haben,
Nein, schau, ich habe mich gerade halbnackt mit einem anderen Mann in einem Käfig geschlagen, bis einer von uns beiden kaputt war.
Und dann brauchst du Fleisch?
Das Einzige, was ein würdiger Abschluss ist für diesen... Also erstens ist es meistens relativ spät am Abend, also kriegt man eh nichts Sinnvolles mehr.
Ja.
In einer Kackstadt in Deutschland, so wie Essen oder so. Shoutout an Nordrhein-Westfalen, größtes Drecksloch in Europa.
Haben wir schon mal drüber geredet?
Ja, ich glaube, da haben wir drüber, aber ich komme nicht drüber weg und ich flieg morgen wieder hin.
Oh und, Gott, ja.
Und es gibt einfach nichts, was dem würdiger wäre, als beim Burger King Drive-In vorbeizufahren und sich im Auto 2 Menüs reinzubomben.
Wie kannst du das machen? Wird dir damit schlecht?
Letztes Mal war auch meine Lippe schwer aufgerissen, es hat auch richtig wehgetan und leicht geblutet, ich habe es trotzdem gegessen.
Ich hoffe, es hat so richtig scheiße geschmeckt.
Ah, naja, mein Mund war noch leicht betäubt vom Mähen. Fast mehr für die Seele als für die Nahrungsaufnahmen.
Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe es selber auch nicht so mal. Es ist ein Ritual an dieser Stelle und es wird...
Schäm dich, ein scheiß Ritual.
Auch nach meinem Kampf im Februar wird es passieren. Also,
na,
natürlich.
Such da anderes. Such da irgendwas anderes.
Nein, es ist ein reinigendes Ritual.
Was ist da ein reinigendes?
Nein, du isst es, es ist urgeil, während du es isst, die paar Minuten. Dann wird einfach intensiv schlecht
und
es ist okay.
Hast du kein schlechtes Gewissen?
Wem gegenüber?
Na dir, dein Lifestyle, den du seit einem Jahr sozusagen eigentlich ein Jahr durchgehend propagierst und dann auf einmal haust du alles über ein Dings drüber.
Nein,
und sagst,
ich glaube nicht, an 100% und alles oder nichts.
Oh.
Das ist keine Art, sein Leben zu leben.
Naja, trotzdem.
Du sagst, okay, ich habe 363 Tage im Jahr, habe ich es voll durchgezogen und halt zwei nicht. Damit kann man leben, finde ich.
Aber jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich dich jemals zu unserer veganen oder essenstechnischen Monatssendung einladen werde.
Naja, wenn ich sage, vegan ist man ja aus tierethischen Gründen. Das bin ich ja de facto nicht. Ich gerate über die Jahre, ich war jetzt sogar auf der Vegan Planet und so.
Oha,
was
ist das?
Es ist so eine sehr, sehr vegane Messe. Die ist schon wirklich sehr vegan. Die Vegan Mania ist mehr so eine vegane Essenssache auf der Donauinsel, die ist noch relativ gechillt.
Okay.
Die Vegan Planet ist schon sehr vegan.
Okay.
Aber ja, ich glaube auch, dass die Message für die Leute deutlich einfacher zu verdauen und umzusetzen wäre, wenn man nicht sagt, hey, es ist böse und schlecht, sondern einfach, wenn man, wie gesagt, es ist nicht alles oder nichts, es ist nicht nie wieder Fleisch, nie wieder Milchprodukte, nie wieder Eier zu essen, nie wieder Fisch, es geht einfach darum, es nicht im Übermaß und ohne drüber nachzudenken zu konsumieren, glaube ich. Egal, was man konsumiert, ob es jetzt Drogen sind oder Kaffee, Alkohol oder Essen. Ich glaube, man sollte einfach diese Dinge bewusst konsumieren und sich manchmal anschauen, okay, wie gesagt, bei mir sind gar nicht so Nachhaltigkeits- und diätische Überlegungen, die sind mir relativ povidel. Mir geht es wirklich mehr so um mich und schon sich anzuschauen, hey, ist mein Konsum im Einklang mit meinen Zielen? Also hilft es mir bei dem, was ich tun will oder hält es mich zurück und ist es gut für mich? Und die 2-3 Mal mehr Burger King machen kämpfen, die sind extrem gut für mich.
Okay. Ich meine, es klingt sehr vernünftig, was du da jetzt gesagt hast. Aber ich bin so davon ausgegangen, dass du 100% wirklich vegan und das voll lebst. Aber ja.
Nein. Ich bin 100%, ich glaube, das Wort nie, das Wort immer, das sind
dann will man es erst recht, oder? Menschen.
Ja, erstens das und zweitens, auch wenn man es dann mal macht, dann ist es ein Riesendrama und dann ist es eine... So ist, wie oft will man als Mensch alles und gleich und ist dann frustriert und schmeißt es hin und hat am Ende gar nichts. Wie viele Leute, wenn du den Leuten sagst, hey, du kannst dich jede Woche um 1 Kilo steigern beim Bankdrücken, das ist aber voll wenig, das dauert voll lang. Frag mal, wer von den Zuhörern und Zuhörerinnen hat sich im letzten Jahr beim Bankdrücken um 50 Kilo gesteigert? Da werden sehr wenige Hände hochgehen.
Ja.
Oder bei Kniebeugen. Aber 50 Kilo ist voll wenig im Jahr, Trainer. Ja, Bro, wer hat sich letztes Jahr um 50 Kilo gesteigert? Hände hoch. Werden sehr wenige Hände sein.
Eh nicht.
Und das ist bei ganz vielen Dingen so.
Wurscht.
Einfach mal anfangen und machen. Und dann findet man eh den Punkt, wo es angenehm ist.
Mhm.
Aber sich zu denken, ich mache von heute auf morgen alles und ich esse es nie wieder und ich werde nur noch... Es geht erfahrungsgemäß, geht das nicht nachhaltig gut.
Aber ich kann mal, ich weiß nicht, ich habe damals mit... Wie ich in die Volksschule gekommen bin, ich glaube 6 Jahre sowas, mal so ein Schwein gesehen bei einer Freundin, die haben einen Bauernhof, das ist geschlachtet worden, mega schief gegangen, super gelitten und seitdem wollte ich kein Fleisch mehr essen.
Mhm.
Hab das auch davor nicht wirklich irgendwie durchgeblickt, dass das Fleisch, was ich isst, wirklich von Tieren kommt. Ich meine, man sieht es, man checkt es, aber man checkt es nicht.
Mhm.
Und seitdem, ja, das sind über 20 Jahre jetzt, Und ich habe hin und wieder das gegessen, aber nur, weil ein Schnitzel manchmal gut war und mir es wurscht war, weil ein Panier drüber war und ich es nicht gesehen habe. Hotdog auch, aber trotzdem, jetzt seit einigen Jahren kann ich es mir gar nicht mehr vorstellen, Fleisch zu essen. Ich werde schlecht bei dem Gedanken.
Je weiter man davon wegkommt, desto komisch ist der Gedanke auch.
Eben, deswegen war ich so überrascht von dir, dass du gesagt hast, das war Scherz.
Nein, nein, das ist mein völliger Ernst. Aber wie gesagt, ich sage das ja immer so, auch salopp, mir ist die Diät egal. Und je weiter man sozusagen von dem System Fleisch wegkommt, desto befremdlicher ist die Sache von außen auch.
Ja.
Also ich merke schon, dass wir früher waren diese diätischen Argumente für mich unerheblich, aber je länger ich hauptsächlich pflanzenbasiert lebe, desto wichtiger werden sie schon.
Also
ja. Ich finde es aber grundsätzlich nicht falsch, Tiere zu essen, wenn zum Beispiel Tier gejagt wird oder nachhaltige Fischerei, die es theoretisch geben könnte, die es praktisch nicht gibt, nichts dagegen einzuwenden. Auch finde ich eine Kuh auf einer Weide zu haben und die dann zu schlachten zu essen, wieso nicht? Das blöd jetzt, wenn du die Viecher in ein Konzentrationslager sperrst und zu Tode quälst.
Und mega das, viel Stress haben auch noch.
Ja, und das ist einfach, ist für niemanden einfach gut. Das ist für die Tiere nicht gut, das ist für die Menschen nicht gut, das ist für die Umwelt nicht gut. Das ist.
Aber ich verstehe es voll, wenn jemand sagt, er isst voll gern Fleisch und könnte jeden Tag Fleisch essen.
Ich verstehe es auch.
Egal.
Ja,
ist voll.
Die Frage ist halt, das ist beim Essen sowieso die Frage, wie viel bist du bereit für die paar Sekunden guten Geschmacks in Kauf zu nehmen?
Ja.
Wie geil ist es am Ende wirklich und wie dringend brauche ich es? Aber die Frage stellt sich bei vielen Dingen.
Mhm. Ey, hast du irgendwas Positives noch zum Abschluss? Ich wollte irgendwas Nettes noch sagen, aber nicht so etwas.
Ja, Weihnachten, Leute, sie waren halt nach Weihnachten gefragt, was feiern wir zu Weihnachten? Eigentlich ist es das heidnische Fest der Wintersonnenwende.
Zerstör nicht meine Illusion von einem schönen Weihnachten.
Und die Sonne braucht irgendwie 3 Tage, bis dann, also die ist dann irgendwie ganz weg und dann kommt sie wieder. Mhm. Das ist auch der Mythos der Wiedergeburt nach 3 Tagen. Das heißt, die guten Oldschool-Christen haben einfach die Sonne in den ganzen heidnischen Brauchtümern ausgetauscht mit Jesus, ziemlich starker Move, nichts ändern müssen, kein Datum ändern müssen, kein nichts. Das heißt, wenn ihr jetzt hier so mit Weihnachtsmann und Christkind und Dings, happy Sonnenwende, happy Tag-Nacht-Gleiche, googelt es nochmal genau.
Ja.
Das ist circa so, wie ich es gerade gesagt habe.
Oh Mann, das ist so wie Copy-Paste, nur einfach Namen ändern.
Ja, genau, der Heiland ist geboren.
Damn.
Und
so war das.
Frohes Fest, frohe Ferien.
Ja, an alle da draußen.
Haben die.
Stimmt. Letzte Folge von dem Jahr. Hey, org, schnell vergangen.
Wirklich schnell vergangen.
Wahnsinn. Dann kann ich nur noch sagen, frohe Weihnachten.
Frohes Sonnenfest, Silvana.
Dankeschön. Und einen guten Rutsch.
Ciao, hab mich gefreut. Wir sehen uns dann im Jänner.
Definitiv.
Okay, bitte, Leute, wichtiger Aufruf. Fragt euch, wie geil ist der Keks wirklich? Brauche ich diesen Keks? Und wie mies wird es ihn nächstes Jahr wieder abzunehmen? Für diejenigen unter euch, die eh schon aufgegeben haben, gönnt's euch, ihr müsst zu uns mitessen. Für diejenigen von uns, die sich mit dem Fettsein noch nicht abgefunden haben, fragt sich das, wie geil ist der Keks, wie dringend brauche ich ihn, wie sehr bereue ich ihn morgen. Wenn ihr anfangt, den einen Keks zu essen, dann esst ihr auch den zweiten Keks. Es gibt nur eine Option, die Null-Keks-Politik.
Und damit beenden wir jetzt die Sendung.
Null Keks.
Okay.
Null Keks.
42 mit Michael Reersch. Ich genieße jetzt noch ein paar Tage mit meiner Familie und Freunden in Kärnten. Wir hören uns dann im neuen Jahr wieder und bis dahin wünsche ich euch allen einen guten Rutsch. Danke, dass ihr den Umschlag bei Ehrlich Podcast in diesem Jahr so unterstützt habt. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Spaß beim Zuhören und bleibt unschlagbar ehrlich.